Willkommen zu Artikel 7. Das ist die Episode 27. Wir reden in diesem Podcast über Menschenrechte. Nicht nur, um aufzuzeigen, dass es hierzulande Lücken gibt im Menschenrechtsschutz, dass das Bewusstsein über die Menschenrechte nicht bei allen Instanzen ausgeprägt ist, sondern auch, um daran zu erinnern, dass Menschenrechte für alle gelten, auch für die Menschen am Rande und auch für Personen, die eine etwas besondere Tätigkeit ausüben, zum Beispiel SexarbeiterInnen. Und um diese geht es auch in dieser Episode. Mein Name ist Christoph Keller und ich begleite dich in dieser und in den folgenden Episoden von Artikel 7, abwechselnd mit meiner Kollegin Jeanne Durafour. Und jetzt bin ich bei Rebecca Angelini. Hallo Rebecca.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Rebecca Angelini, du bist Geschäftsführerin von ProCore, das nationale Netzwerk, das sich für die Rechte und Anliegen von Sexarbeitenden in der Schweiz engagiert. Du hast vor vielen Jahren beim FIZ in Zürich gearbeitet, das ist die Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, und du hast lange Erfahrung in der Thematik. Du hast auch einen Masterabschluss der Universität Zürich in Sozialwissenschaften. Rebecca, um gleich mitten in die Thematik einzusteigen. Was ist Sexarbeit?
Also wir definieren Sexarbeit als das Erbringen einer sexuellen Dienstleistung gegen Entgelt. Und wir verwenden auch sehr bewusst den Begriff Sexarbeit. Das ist ein aktivistischer Begriff, es ist kein juristischer Begriff in dem Sinne. Und er betont eben den Aspekt der Arbeit. Und es geht eben nicht um den Verkauf des eigenen Körpers, weil der Körper gehört der sexarbeitenden Person und nach der Erbringung der Dienstleistung ist dieser Körper ja immer noch da, sondern es geht eben um eine einvernehmliche geschäftliche Tauschvereinbarung unter zwei mündigen Personen. Und Sexarbeit ist auch extrem divers, oder? Es sind nicht nur Frauen in der Sexarbeit, es sind Personen mit unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten, es gibt nicht nur die heterosexuelle Sexarbeit, es gibt auch queere Sexarbeit, es gibt total unterschiedliche Formen der Sexarbeit. Es gibt also nicht einfach die oder den Sexarbeiterin, sondern die Situation ist extrem divers. Aber die meisten Sexarbeitenden sind mehrfach diskriminiert aufgrund ihres Geschlechts, aber auch, weil sie Migrantinnen sind, sehr oft in der Schweiz in der Sexarbeit und eben, weil sie halt in einem sehr stigmatisierten Bereich arbeiten.
Und warum ist das so? Warum gilt diese Arbeit am Körper anderer Menschen oder an der Fantasie anderer Menschen im Bereich der Sexualität immer noch als moralisch problematisch?
Nein, ich denke,
es ist ein großes Thema.
Es ist ein großes Thema. Und es ist ein Thema, das natürlich geprägt ist von Stereotypen, Vorurteilen und auch sehr stark geprägt ist von Sex-and-Crime-Geschichten in den Medien, oder? Und ich kann es auch verstehen, Sexarbeit löst bei uns allen sehr unterschiedliche Gefühle aus. Also wir haben alle auch eine Meinung zu Sexarbeit. Wir haben alle Bilder im Kopf, wenn wir an Sexarbeit denken, und die sind halt geprägt. Die können geprägt sein von rassistischen Vorurteilen, die können geprägt sein von eigenen Erfahrungen, von Frauenverachtung, die können geprägt sein auch von der eigenen Sexualmoral. Und das heißt eben eigentlich, wenn wir über Sexarbeit sprechen, sagt das mehr über uns selbst aus als über die extrem diversen Realitäten der Sexarbeit. Und die Diskussionen werden deshalb auch sehr oft sehr ideologisch geführt, weil es eben auch mit etwas sehr Intimem zu tun hat. Und das scheint dann schwierig für viele Menschen, dort eine sachliche Diskussion zu führen.
Und da sind wir eigentlich schon mitten in der Thematik, weil das Recht natürlich das Ganze doch von einer etwas nüchternen Perspektive anschaut, ohne aber von Moralvorstellungen ganz frei zu sein. Oder anders gesagt, das Recht hat auch einen Einfluss auf unsere Moralvorstellungen. Und dieser Fall, über den wir heute sprechen oder der dieser Episode zugrunde liegt, der liegt ein paar Jahre zurück, aber ist doch sehr zentral, denn er hat für die Schweiz ein paar Dinge in Sachen Sexarbeit ein für alle Mal klargestellt. Und hier ist der Fall. Beat Bona, der in Wirklichkeit anders heißt, meldete sich am 22. Juni 2016 auf ein Inserat, das zuvor die Sexarbeiterin Anita Stolz auf einer Schweizer Kleinanzeigenplattform geschaltet hatte. Er schrieb ihr, dass er gerne eine Nacht mit ihr verbringen würde und Sex haben wolle. Und bei weiteren Kontakten zur Vereinbarung eines konkreten Treffens versicherte dann Beat Bohner, dass die Bezahlung von Franken 2000 erfolgen werde, nachdem sie die Nacht zusammen verbracht hätten. Am 10. August 2016 schließlich trafen sich Bohner und Stolz und fuhren mit seinem Personenwagen in ein Hotel. Beat Bohner versicherte Anita Stolz während der Fahrt abermals, er habe das Geld auf sich und werde es ihr nach dem Geschlechtsverkehr geben. Nach dem Sex allerdings schlief Anita Stolz ein, worauf Beat Bohner alle Chatverläufe, alle E-Mails und Fotos von sich aus dem Mobiltelefon von Anita Stolz löschte und er klaute zudem aus ihrem Portemonnaie 41 Franken und verschwand. Den als Gegenleistung für die geleistete Arbeit vereinbarten Betrag von Franken 2000 zahlte er nicht. Anita Stolz klagte ihn ein wegen Betrug und forderte die Bezahlung. Beat Bohner hingegen stellte sich auf den Standpunkt, dass Bezahlung für Sex sittenwidrig sei und deshalb nicht eingeklagt werden dürfe. Das Kantonsgericht St. Gallen und schließlich auch das Bundesgericht sahen das anders. Das Bundesgericht hielt letztinstanzlich fest, dass in der Schweiz Sexarbeit explizit nicht sittenwidrig ist und dass geschuldeter Lohn für Sexarbeit deshalb auch eingefordert und eingeklagt werden kann. Rebecca Angelini, für alle, die nicht so sehr in dieser Thematik drin sind, jetzt für Prokure und für die ganze Sexarbeitsszene in der Schweiz ist dieser Entscheid des Bundesgerichts vom Januar 2021 sehr wichtig. Kannst du kurz erklären, warum?
Ja, das ist ein sehr wichtiges Urteil und wir haben ganz lange darauf gewartet, weil vor diesem Urteil gab es ja diese absolut absurde Ungerechtigkeit, dass Sexarbeit zwar unter dem verfassungsrechtlichen Schutz der Wirtschaftsfreiheit stand und der Einkommens- und Vermögensteuer und der AHV-Pflicht unterlag, aber Abmachungen über die Bezahlung in der Sexarbeit als sittenwidrig eingestuft wurden. Also das heißt, in allen anderen Rechtsgebieten gab es für die Sexarbeit keinen sittlichen Makel. Aber wenn es dann darum ging, dass ein Freier nicht bereit war zu bezahlen, gab es eigentlich für die Sexarbeiterin keine Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Und hier sagt eben das Bundesgericht ganz klar, dass Prostitutionsverträge nicht per se sittenwidrig sind. Und in diesem Urteil speziell ging es um einen Straffall, also es ging um Betrug und damit eigentlich um den strafrechtlichen Schutz der betrogenen Sexarbeiterin. Aber das Bundesgericht hat auch klar festgehalten in diesem Urteil, dass das alles auch, also dass diese Überlegungen auch fürs Zivilrecht gelten. Und deshalb hat das so eine wichtige Wirkung, weil Sexarbeiterinnen können jetzt Bezahlungen durchsetzen, oder? Also das heißt, sie können eine Betreibung einleiten gegen einen Freier und das machen sie auch regelmäßig. Und das stärkt natürlich ihre Verhandlungsposition und ist eben deshalb so enorm wichtig.
Die Arbeit, die Sexarbeiterinnen leisten, ist ja die Essenz auch ihrer Existenz. Und das einklagen zu dürfen, die Bezahlung für diese Arbeit, hat ja auch etwas zu tun mit der Menschenwürde, also mit einem ganz fundamentalen Grundrecht in unserer Verfassung.
Das mit der Menschenwürde in der Sexarbeit ist so eine Diskussion, oder? Weil die Menschenwürde wird zum einen als Argument verwendet, von der Seite, die der Meinung ist, Sexarbeit verstoßt grundsätzlich gegen die Menschenwürde und Sexarbeit ist immer eine Form der Gewalt und Sexarbeiterinnen sind Opfer. Und auf der anderen Seite wird es natürlich auch herangezogen, um eben zu argumentieren, das sind Menschen, die eine legale Erwerbstätigkeit ausüben, das ist eine Arbeit und die hat seine Berechtigung und deshalb soll sie auch fair bezahlt werden, sollen faire Bedingungen gelten und es sind eben die Menschenrechte und die Menschenwürde im Zentrum und dafür gilt es zu kämpfen. Also es ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, die Menschenwürde in der Diskussion um Sexarbeit.
Auch ein umkämpfter Begriff in dem Sinne, den beide Seiten eigentlich für sich beanspruchen.
Genau, das ist quasi der die Urdiskussion innerhalb dieser ganzen Thematik und die Debatte, um die es eigentlich schlussendlich geht. Also was ist Sexarbeit denn schlussendlich? Ist es eine Menschenrechtsverletzung oder ist es eben eine Arbeit und braucht es eben den Schutz der Arbeiterinnen oder braucht es eben den Schutz von Opfern und die Verfolgung der Täter? Also das ist quasi die Grundsatzdebatte rund um diese Thematik.
Darauf kommen wir später nochmals von einer anderen Seite zurück, aber jetzt vielleicht einen kurzen Überblick über die Geschichte des Sexualstrafrechts mit Blick auf Sexarbeit, Rebecca Angelini. Das hat ja eine Geschichte. Die Schweiz hat Sexarbeit relativ früh in dem Sinn auch legalisiert, aber mit diesen Hemmschwellen beziehungsweise mit diesen Inkongruenzen, von denen wir vorhin schon gehört haben.
Genau, also es gibt ja grundsätzlich sehr unterschiedliche Regelungszugänge im staatlichen Umgang mit der Prostitution. Wir haben es eben auch gehört, da geht es auch um Grundhaltungen, also was betrachten wir die Sexarbeit. Und die Schweiz verfolgt grundsätzlich so einen Ansatz der Regulation und Kontrolle. Wichtige Daten, du hast es angesprochen, ist sicher 1942, als das erste Schweizer Strafgesetzbuch in Kraft getreten ist. Damals ist die heterosexuelle Sexarbeit als legal befunden worden. Dann auch wichtig 1975, damals hat das Bundesgericht explizit festgehalten, dass Sexarbeitende sich auf die Wirtschaftsfreiheit berufen dürfen. Und dann 1992, auch ein wichtiges Datum, damals gab es eine große Sexualstrafrechtsrevision und da wurde eigentlich ein regelrechter Paradigmenwechsel vollzogen, weil die Prostitution nicht mehr unter den sogenannten Sittlichkeits- oder Unzuchtsdelikten behandelt worden ist, sondern seither eben der Schutz der physischen und psychischen Integrität oder eigentlich die sexuelle Selbstbestimmung und weniger die moralischen Auffassungen im Zentrum stehen. Und mit dieser Reform damals, 1992, ist auch der sogenannte Kuppelei-Artikel abgeschafft worden. Das heißt, Bordelle und Zeitungsannoncen für Sexarbeit sind seither erlaubt. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es eben mehr Bordelle gab und weniger Straßensexarbeit. Also es hat sich dann wirklich auch das Gewerbe verändert. Aber ich finde eben wichtig zu ergänzen, dass wenn wir über die Regulierung von Sexarbeit sprechen, dass wir auch über die Migrationspolitik sprechen. Also die Regulierung der Sexarbeit ist extrem eng verschränkt natürlich mit der Migrationspolitik, weil eben viele Sexarbeiterinnen gerade in der Schweiz Migrantinnen sind. Und egal wie liberal die Sexarbeit ausgestaltet ist rechtlich, wenn natürlich die Migration und die Arbeit von Migrantinnen kriminalisiert ist in unserem System, dann ist klar, gibt es natürlich auch Repression gegen die Sexarbeiterinnen. Und im Bereich des Migrationsrechts gibt es historisch gesehen auch wichtige Daten. Also zum einen 2002 ist das Freizügigkeitsabkommen in Kraft getreten. Wichtig war damals die EU-Osterweiterung 2007, Ungarn 2011, Bulgarien, Rumänien etc. Das hat das Sexgewerbe auch extrem verändert, weil dann seitdem war es, also durch das Freizügigkeitsabkommen war es eben möglich, dass Sexarbeiterinnen aus Osteuropa über das sogenannte 90-Tage-Meldeverfahren ohne Bewilligung legal mit einer Meldung in der Schweiz in der Sexarbeit arbeiten konnten.
Aber nur für 90 Tage?
Nur für 90 Tage im Kalenderjahr, genau. Das ist wirklich so eine Form der Pendelmigration. Die Sexarbeiterinnen, die haben zu Hause in ihren Herkunftsländern oft Familie, Kinder etc., die sie unterstützen mit der Sexarbeit und kommen dann eben Tage- oder Wocheweise in die Schweiz, melden sich hier an und können dann legal in der Sexarbeit arbeiten. Das heißt nicht, dass es zuvor nicht auch Migrantinnen aus Osteuropa gab im Sexgewerbe in der Schweiz, aber die Legalität hat das Ganze natürlich sichtbarer gemacht. Und wenn wir über Migration sprechen, gibt es natürlich auch viele illegalisierte Migrantinnen in der Sexarbeit. Und das hat auch damit zu tun, dass es halt logischerweise für Drittstaatsangehörige keine Möglichkeit gibt, legal in der Sexarbeit tätig zu sein in der Schweiz, außer über den Familiennachzug. Das war mal anders. Es gab ja das sogenannte Cabaret-Statut, das 2016 abgeschafft worden ist. Damals war es noch möglich, als Drittstaatsangehörige Kabaretttänzerin legal in der Schweiz zu arbeiten. Das wurde abgeschafft und seither ist es faktisch für Drittstaatsangehörige nicht mehr möglich, legal in der Sexarbeit tätig zu sein.
Würdest du denn sagen, es gab eine Tendenz der Liberalisierung der Sexarbeit an sich, aber gleichzeitig auch eine Art von restriktiver Migrationspolitik, die der Liberalisierung der Sexarbeit dann ein Stück weit gegenläufig war?
Also ich habe schon den Eindruck, dass die EU-Osterweiterung dazu geführt hat, dass die Diskussionen rund um Sexarbeit vor allem migrationspolitische Diskussionen wurden. Also das heißt, die Europäerinnen oder die Osteuropäerinnen in der Sexarbeit waren plötzlich sehr sichtbar. Es gab Bilder wie zum Beispiel in Zürich der Silke, das war ein ständiges mediales Thema, das wurde extrem gepusht und das hat in dieser Zeit auch stark dazu geführt, dass man angefangen hat, die Sexarbeit verstärkt einzudämmen, Regeln zu definieren, Hürden zu bauen, um eben die Sexarbeit aus dem Sichtfeld zu verschwinden zu lassen.
Halten wir fest, die Sexarbeit steht unter dem Schutz der Verfassung, der Wirtschaftsfreiheit, aber auch je nach Perspektive auch der Menschenwürde, wie alle Personen in der Schweiz unter dem Schutz der Menschenwürde stehen. Sexarbeit ist einklagbar, dass ich den Lohn einfordern kann und gilt in dem Sinne als ganz normale Arbeit, wird aber durch migrationsrechtliche Bestimmungen stark reguliert. Jetzt gibt es aber, Rebecca Angelini, in der Schweiz eine aufkommende Diskussion um das sogenannte schwedische Modell, bei dem die Frage auf dem Tapet steht, wie mit Prostitution bzw. mit Sexarbeit insgesamt umgegangen werden kann. Und dieses schwedische Modell schlägt nun vor, die Sexarbeit zu entkriminalisieren, aber die Freier, also die Männer in der Regel, zu kriminalisieren. Was ist da die Logik hinter diesem schwedischen Modell?
Ja, das Schwedenmodell wurde ja 1999 in Schweden eingeführt. Und unter diesem Modell geht's eigentlich, das folgt eigentlich der Logik, dass Sexarbeitende nur durch die Beendigung der Nachfrage geschützt werden können. Also es geht eigentlich faktisch um die Verkleinerung des Marktes. Also das heißt, die Vertreterinnen dieses Modells, wir nennen sie auch Abolitionistinnen, sehen die Sexarbeit per se als einen Verstoß gegen die Gleichstellung der Geschlechter und auch eben gegen die Menschenwürde. Und die sehen die Sexarbeit per se als Gewalt und sie können sich daher natürlich auch nicht vorstellen, dass eine Frau freiwillig in die Sexarbeit einwilligen kann. Also man kann das eigentlich so zusammenfassen, dass die Sexarbeiterin wie so ein perfektes Bild der weiblichen Unterordnung und des Opfers im Patriarchat darstellt und der Freier, also der Kunde, eigentlich so das perfekte Bild der männlichen Herrschaft, des Täters, der männlichen Gewalt. Und dann ist klar oder dann ist die Lösung, die Sexarbeiterin muss gerettet werden und der Freier muss bestraft werden.
Und da haben ja jetzt bisher zumindest Nationalrat und Ständerat in der Schweiz sich gegen dieses Modell gestellt und auch Procore, die Organisation, die du vertrittst, hat sich gegen dieses Modell gestellt. Warum, Rebecca?
Also nicht nur Procore, sondern wir sind ein Zusammenschluss von ganz vielen nationalen Menschenrechtsorganisationen, die uns gegen dieses Modell stellen. Wir haben eine Koalition gegründet, da gehört auch Human Rights dazu, da gehört Amnesty International Schweiz dazu, da gehört die AIDS-Hilfe dazu, die katholischen Frauen, die Männer.ch, also ganz viele Organisationen, die der Meinung sind, dass das schwedische Modell nicht die Lösung darstellt rund um die Thematik Sexarbeit, weil eben es natürlich nicht so ist, dass mit dem Modell die Sexarbeit verschwindet, weil die Umstände, weshalb jemand überhaupt Sexarbeit macht, ändern sich ja nicht durch ein Verbot. Also beispielsweise die wirtschaftliche Not ist ja immer noch da. Und das heißt eben konkret, dass dann die verletzlichsten Sexarbeiterinnen weiterhin gezwungen sind, Sexarbeit zu machen und das aber unter viel schlechteren Bedingungen. Wir sehen eben in Ländern, die das Modell eingeführt haben, dass nicht nur die Käufer bestraft werden, sondern das ganze Umfeld um die Sexarbeiterinnen herum. Also es gibt dann den sogenannten Artikel der passiven Zuhälterei. Und der geht so weit, dass beispielsweise erwachsene Kinder von Sexarbeiterinnen, die noch zu Hause wohnen und von den Einkünften der Mutter leben aus der Sexarbeit, dass die bestraft werden können. Es geht so weit, dass Sexarbeiterinnen, die sich zusammenschließen aus Sicherheitsgründen und zusammenarbeiten wollen, die sich strafbar machen wegen passiver Zuhälterei. Es geht so weit, dass Vermieter sich strafbar machen, wenn sie eine Wohnung vermieten an eine Sexarbeiterin. Also das ganze System, das ganze Leben um die Sexarbeiterin herum wird eigentlich kriminalisiert und somit natürlich auch die Sexarbeiterin indirekt, oder? Und das heißt, in diesen Ländern sehen wir eine Zunahme von Gewalt. Wir sehen, dass die Sexarbeiterin sich weniger vor übertragbaren Infektionen schützen können. Wir sehen, dass das Stigma größer geworden ist, die soziale Isolation, also insgesamt wirklich eine Verschlechterung des menschenrechtlichen Schutzes. Und das ist wohl auch der Grund, weshalb sich die meisten Menschenrechtsorganisationen gegen dieses Modell stellen.
Und dahinter, du hast es gesagt, steckt diese Vorstellung, eben der Mann jetzt prototypisch als Vertreter einer patriarchalen Gewalt und die Frau als Opfer und die sich dann eben dem Mann auch unterwerfen muss in der Prostitution dann. Da steckt ja eine ganz bestimmte Sicht auch auf die SexarbeiterInnen drin, die eben ein bestimmtes Bild zementieren, auch dieser Sexarbeit als eine Arbeit von Opfern. Ist das denn nicht oft doch auch so?
Also ich höre immer wieder von SexarbeiterInnen, die sagen, dass erst ist eigentlich die Entwürdigung, dass ihnen das Menschsein abgesprochen wird, dass sie reduziert werden auf ein Opfer, dass sie eben nur noch als Opfer betrachtet werden, dass man es ihnen nicht zutraut, dass sie Agency haben, dass man es ihnen nicht zutraut, dass sie trotzdem bewusste Entscheidungen über ihr Leben fällen können, oder? Und das ist natürlich eine extrem verkürzte Sicht. Also wir sind schon der Meinung, dass auch wenn es eingeschränkte Optionen sind, auch wenn eine Sexarbeiterin vielleicht nicht unendlich viele Optionen hat, kann sie sich immer noch bewusst für die Sexarbeit entscheiden, weil das im Moment für sie vielleicht die beste Option darstellt. Also wir versuchen es immer so mit einem Zwangsspektrum zu erklären. Auf der einen Seite des Spektrums ist quasi das Opfer von Menschenhandel, von Zwang, von Ausbeutung. Und auf der anderen Seite des Spektrums die glückliche Sexarbeiterin, die ganz viele Optionen hat und sich für die Sexarbeit entscheidet, weil ihr der Lifestyle gefällt, etc. Aber die meisten Sexarbeiterinnen befinden sich irgendwo dazwischen, oder? Und man kann es sich eigentlich ein bisschen quantitativ vorstellen. Entweder man hat mehr Freiheit in der Entscheidung oder man hat weniger Freiheit in der Entscheidung. Aber man kann auch quasi mit eingeschränkten Optionen immer noch selbstbestimmte Entscheidungen fällen. Und Sexarbeiterinnen sind eben nicht einfach passive Opfer der Umstände, sondern selbstbestimmte Menschen mit Menschenwürde, die eine Entscheidung fällen können.
Da sind wir aber, Rebecca Angelini, in diesem Gegensatz zwischen legaler Sexarbeit und diesem problematischen Bereich der Migration auch ein Stück weit immer im Thema Menschenhandel. Jetzt kannst du diese Thematik Sexarbeit und Menschenhandel voneinander abgrenzen oder die Zusammenhänge aufzeigen, die sich da auftun?
Ja, klar. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir unterscheiden die beiden Phänomene, oder? Also das ist klar, dass in der Sexarbeit findet auch Menschenhandel statt. Also Menschenhandel bedeutet ja, das ist eine brutale Straftat, das ist eine Menschenrechtsverletzung und die findet statt in der Sexarbeit und in anderen Branchen. Und das vielleicht kurz erklärt, geht es darum, dass sich eine Person aufgrund von falschen Versprechungen auf die Migration oder auf eine Arbeitsstelle einlässt, dass sie dann für die Vermittlung und die Organisation der Reise zum Beispiel überhöhte Schulden abzahlen muss, dass sie Drohungen ausgesetzt ist, dass sie Gewalt erlebt und eben in einer Zwangslage gehalten wird und dort ihre Arbeitskraft ausgebeutet wird, zum Beispiel eben in der Sexindustrie. Und das ist klar, dann liegt Menschenhandel vor. Und demgegenüber ist die Sexarbeit eine legale Erwerbstätigkeit. Es ist oft prekäre Arbeit in der Schweiz, klar. Wir haben die Stigmatisierung, wir haben oft Diskriminierungen, aber es gilt als legale Erwerbstätigkeit. Und das sind eben sehr unterschiedliche Phänomene und es ist wichtig, dass wir auch unterschiedliche Maßnahmen treffen. Oder? Also beim Menschenhandel braucht es Opferschutz, es braucht die Strafverfolgung und auf der Seite Sexarbeit braucht es eben beispielsweise bessere Arbeitsbedingungen. Da geht es um die Themen Armut, es geht um Working Poor, also um schlechte Arbeitsbedingungen, es geht um Diskriminierung. Also es sind ganz andere Maßnahmen gefragt als beim Thema Menschenhandel, der eine brutale Menschenrechtsverletzung darstellt.
Und der ja nicht nur Personen in der Sexarbeit betrifft, sondern auch in ganz anderen Branchen eben eine ganz wichtige Rolle spielt. Also in der Baubranche, in der Reinigungsbranche, in der Fischereibranche und so weiter und so fort.
Genau, ganz wichtig festzustellen. Oder man kann eigentlich sagen, dass in vielen prekären Branchen, wo eben Menschen tätig sind, die beispielsweise illegalisiert sind, die beispielsweise die Sprache nicht so gut sprechen, die vielleicht nicht informiert sind über ihre Rechte etc., eigentlich verletzliche Menschen, die betroffen sind von multiplen Diskriminierungen etc., dass die eben eher verletzlich sind gegenüber Ausbeutung, gegenüber Zwang, Gewalt, Menschenhandel. Und das ist nicht nur in der Sexarbeit so, das kann auch in der Hausarbeit sein, eben in der Landwirtschaft, auf der Baubranche. Und da sind ja auch nicht nur Frauen betroffen, sondern eben alle Geschlechter.
Warum sind trotz all dieser eigentlich vorhandenen Rahmenbedingungen, warum ist trotzdem die Situation der Sexarbeitenden in der Schweiz prekär?
Also ich denke, ein wichtiger Faktor ist, es sind vor allem Migrantinnen tätig in der Sexarbeit. Es sind vor allem Migrantinnen, die nicht unendlich viele Optionen haben für andere Tätigkeiten. Und die Sexarbeit ist extrem komplex reguliert in der Schweiz. Also das heißt, wir haben einen regelrechten Flickenteppich. Also sprich, das stimmt, auf nationaler Ebene sehen wir eine gewisse Entkriminalisierung. Also die Erwerbstätigkeit ist eine legale Erwerbstätigkeit, geschützt über die Bundesverfassung, geschützt von der Wirtschaftsfreiheit. Aber trotzdem ist es so, aufgrund der konkurrierenden Kompetenz zwischen Bund und Kantone, dass eben alles, was der Bund nicht regelt, die Kantone regeln können, sprich oder die Gemeinden. Und das bedeutet, dass so Anfang der 2000er Jahre sehr viele Kantone damit begonnen haben, die Sexarbeit mit eigenen Gesetzen zu regulieren. Und mittlerweile haben wir eigentlich in allen lateinischen Kantonen und in den großen Deutschschweizer Kantonen eigene Gesetze über die Prostitution. Und die sind zum Teil sehr unterschiedlich und widersprechen sich auch zum Teil. Also der Umgang der Behörden mit der Sexarbeit in den Kantonen unterscheidet sich extrem.
In welchen Punkten denn? Also in Bezug auf Perimeter der Straßenprostitution, in Bezug auf Zugang zu Sozialleistungen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also beispielsweise gibt es Kantone, die sagen, Sexarbeiterinnen im Meldeverfahren, die gelten alle als selbstständige Werbende. Das schützt sie am besten. Sie müssen sich selber online anmelden im Meldeverfahren, weil so haben wir Kontakt mit ihnen, so sind sie selber zuständig für das Verfahren und das ist der beste Schutz für die Sexarbeiterinnen. Dann gibt es andere Kantone, die sagen genau das Gegenteil. Die sagen, alle Sexarbeiterinnen im Meldeverfahren gelten als unselbstständige Werbende. Das heißt, man muss einen Betreiber haben von einem Salon oder einen Vermieter oder einen sogenannten Arbeitgeber, der dieses Meldeverfahren für die Sexarbeiterinnen macht. Und die Behörden sagen, das ist eben der beste Schutz für die Sexarbeiterinnen. weil so sind wir in Kontakt mit den Betreibern und haben alles im Griff und wissen, was wo läuft und können sie sensibilisieren. Also man sieht, mit dem Argument des Schutzes der Sexarbeiterinnen werden total unterschiedliche Regeln und Verfahren definiert. Und im Endeffekt widerspricht das dann der Intention der Behörden. Die Behörden möchten die Sexarbeiterinnen schützen, sie argumentieren so. Aber aufgrund der Komplexität, weil sich das so stark unterscheidet und weil eben Sexarbeiterinnen sehr mobil unterwegs sind zwischen den Kantonen, also nicht nur an einem Ort arbeiten, bedeutet das für sie eine riesige Rechtsunsicherheit. Also wir haben so eine Kombination in der Sexarbeit zwischen Rechtsunsicherheit, hohen bürokratischen Hürden und dieser Stigmatisierung. Und das macht es total schwierig. Also ich würde schon sagen, das sind wichtige Faktoren, die eben zu dieser Prekarisierung beitragen.
Und was schlägt jetzt hier bei dieser Frage des Anmeldens ProCore vor?
Also wir sind schon grundsätzlich der Meinung, es bräuchte eine Harmonisierung und es bräuchte vereinfachte Verfahren für die legale Sexarbeit. Weil was wir jetzt sehen, ist das genaue Gegenteil. Also wir haben dann regelrechtes Behördenchaos oder jeder Kanton regelt die Sexarbeit anders und es gibt kantonale Gesetze und in den kantonalen Gesetzen ist einer der Hauptzwecke immer der Schutz der Sexarbeiterinnen. Aber im Endeffekt sehen wir, dass diese Gesetze vor allem repressiv genutzt werden. Also dass
Kontrolle.
Sie bieten im Prinzip, sind das die gesetzlichen Grundlagen, um im Gewerbe kontrollieren zu können. Und sie entsprechen wirklich dieser behördlichen Logik, dass man ein Problem, ein soziales Problem darin löst, dass man es eben reglementiert, kontrolliert und sanktioniert. Also es geht im Endeffekt um Eindämmung. Man verkauft es, ist ein bisschen böse gesagt, aber man verkauft es als Schutzmaßnahme, aber im Endeffekt wirkt es sich repressiv gegen die SexarbeiterInnen aus.
Wie steht es denn um den Gesundheitsschutz in der Schweiz? Ich stelle mir jetzt vor, wenn wir schon von Schutz sprechen, wäre das ja ein ganz zentrales Element, wo die Behörden tatsächlich den SexarbeiterInnen große Unterstützung geben sollten.
Genau, es ist auch so, dass der Bund aufgrund des Epidemiengesetzes zuständig dafür wäre, dass die Gesundheit von Sexarbeiterinnen geschützt wird. Es gibt auch ein nationales Programm, wo es darum geht, quasi die Übertragung von HIV und anderen sexuell übertragbaren Infektionen einzudämmen bei Schlüsselgruppen. Und Sexarbeiterinnen sind eine dieser Schlüsselgruppen, weil Sexarbeiterinnen natürlich überproportional betroffen sind vom Risiko einer Infektion. Und das heißt, der Bund kann Gelder sprechen für Dritte, für NGOs und Beratungsstellen, die aufsuchend unterwegs sind und Präventionsarbeit machen im Sexgewerbe. Aber im Prinzip delegiert der Bund diese Aufgabe den Kantonen. Und dort sehen wir natürlich riesige kantonale Unterschiede. Also es ist leider immer noch so, dass es eine Frage der finanziellen Ressourcen und der Privilegien ist, ob man Zugang hat zur Gesundheit in der Schweiz. Und wir sehen, viele Sexarbeiterinnen haben eben keinen diskriminierungsfreien, niederschwelligen Zugang zur Gesundheit.
Und wie ist denn die Haltung hier im Zusammenhang mit diesen Gesundheitsschutzmaßnahmen? Geht das auch in Richtung Kontrolle und in Richtung Repression oder wird da wirklich auch eine reale Unterstützung geleistet für eine Aufgabe, die ja sozial zumindest, so sagt das das Bundesgericht, als ganz normale Arbeit gilt?
Ich würde sagen, im Bereich der Gesundheit sehe ich nicht unbedingt, dass dass das mit repressiven Maßnahmen verbunden ist. Es gibt ja Länder, wo es Pflicht ist, regelmäßig Gesundheitschecks zu machen oder dass es wirklich so mit Repression dann verbunden wird, dieses Ziel der Eindämmung von sexuell übertragbaren Infektionen im Bereich der Sexarbeit. Aber das sehe ich in der Schweiz eigentlich nicht so problematisch. Ich sehe eher die Problematik dort, dass eben die Gesundheitsprävention generell extrem unter Druck ist. Also wir sehen beim Bund beispielsweise, dass immer mehr gespart wird in diesem Bereich, dass immer weniger Mittel zur Verfügung stehen für mehr Ziele, die erreicht werden müssen. Und wir sehen eben auch, dass die Kantone dann nicht bereit sind, diese Lücke zu füllen. Also wir sehen, dass dort wirklich in vielen Kantonen der politische Wille fehlt. Also dort heißt es dann, dass die Problematik Sexarbeit, sexuell übertragbare Infektionen interessiert uns nicht. Das ist nicht, das betrifft unsere Bürger im Kanton XY nicht. Und deshalb ist man dann auch nicht bereit, Gelder in die Hand zu nehmen und eben diese Präventionsarbeit zu leisten. Und da sehe ich eher die Problematik, oder? Also der fehlende politische Wille, wirklich sicherzustellen, dass eben alle Sexarbeiterinnen niederschwelligen und diskriminierungsfreien Zugang haben zu den Gesundheitsangeboten.
Und gilt das auch für einen ganz zentralen Bereich, wo eben SexarbeiterInnen ganz besonders ausgesetzt sind beim Schutz vor Gewalt?
Im Bereich der Gewalt, auch dort ist der Bund insofern aktiv, als dass er im Rahmen des Strafgesetzbuches im Präventionsartikel, dass er dort auch Dritten, sprich NGOs, Gelder sprechen kann für die Prävention von Straftaten in der Prostitution. Aber auch dort im Bereich der Gewalt delegiert der Bund ja die Umsetzung dann den Kantonen und auch dort sehen wir große Unterschiede. Wir haben kürzlich eine Untersuchung gemacht, eine qualitative Untersuchung, wo wir mit 24 gewaltbetroffenen Sexarbeiterinnen gesprochen haben. Und es ist klar, oder? Also Sexarbeiterinnen in der Schweiz sind überproportional von Gewalt betroffen.
Überproportional gegenüber?
Der Allgemeinbevölkerung. Mhm. Und die Gewaltformen sind sehr divers. Es ist zum einen sexualisierte Gewalt, wie beispielsweise das Stealthing, das jetzt neu auch mit der Strafrechtsrevision als Vergewaltigung einzustufen ist. Also das ist das unerlaubte Entfernen des Kondoms. Und dann gehört aber auch, gehören so Gewaltformen dazu wie physische Gewalt, aber auch Diebstahl, dann natürlich Diskriminierung und auch Ausbeutung seitens der Salonbetreiber, also sehr unterschiedliche Formen der Gewalt. Und wir sehen auch in unserer Erhebung, dass eben nur etwa ein Drittel der Sexarbeiterinnen bereit ist, bei Gewalt zur Polizei zu gehen. Und das hat natürlich sehr stark auch wieder mit dem Aufenthaltsrecht zu tun. Also die Angst vor ausländerrechtlichen Konsequenzen spielt damit.
All diese Bereiche, über die wir jetzt gesprochen haben, sind ja alles ganz zentrale Bereiche, die zu einer, ich sage es jetzt mal, ganz normalen Existenz eigentlich gehören, dass ich in der Gesundheit geschützt werde, dass ich vor Gewalt geschützt werde, dass ich eine normale Bezahlung bekomme für meine Arbeit und an einem sicheren Arbeitsplatz arbeiten darf, also alles Grundbedingungen einer menschenwürdigen Existenz. Wie sieht es nun aber aus, wenn eine Sexarbeiterin in der Schweiz ihr Recht einklagen will?
Also grundsätzlich beim Zugang zum Recht, wie gesagt, es gibt ausreichende Gesetze, also es gibt das Strafrecht, das ja auch für Sexarbeiterinnen gilt. Aber die Problematik ist hier eben schon nur die Hürde überhaupt, das zu melden, wenn ich beispielsweise Gewalt erlebe. Oder? Also viele Sexarbeiterinnen haben uns gesagt, sie haben Angst, auch bei der Polizei Diskriminierung zu erleben. Sie haben schon schlechte Erfahrungen gemacht bei der Polizei. Und gerade im Zusammenhang mit dem Aufenthaltsrecht, eben wenn eine Sexarbeiterin befürchten muss, dass sie selber belangt wird, weil sie eben beispielsweise nicht alle Papiere hat etc., dann ist klar, dass sie nicht einmal zur Polizei geht. Und das heißt, die Hürde, eben die Rechte einzuklagen, die ist natürlich enorm groß. Also das sehr oft haben Sexarbeiterinnen nicht die Ressourcen, vor Gericht zu ziehen.
Und da bräuchte es Unterstützung, da bräuchte es Anlaufstellen, da bräuchte es Organisationen, die eben sich für diese ArbeiterInnen einsetzen. Wie ist da die Situation, wie ist da die Ausstattung, wie sieht es da auch aus mit den finanziellen Möglichkeiten? Ich meine, das Verfahren gegen Beat Bohner, über den wir vorhin gesprochen haben, dürfte ein Ausnahmefall sein.
Ja, das ist bestimmt ein Ausnahmefall, ja. Also auch dort gibt es riesige kantonale Unterschiede, oder? Also das heißt, wir sind ein Netzwerk von rund 30 Beratungsstellen in der ganzen Schweiz, in allen Sprachregionen, aber alle unsere Mitglieder, also die Beratungsstellen vor Ort, die leben auch zu einem Großteil von Spenden, weil eben die öffentlichen Gelder nicht ausreichen. Also das ist definitiv auch einer der Punkte, wo es Verbesserungen bräuchte, wo eben auch der Gesetzgeber gefragt wäre, weil es natürlich immer eine gesetzliche Grundlage braucht für die Finanzierung und ausreichende Mittel. Und da hapert es natürlich ganz klar.
Eine rechtlich nicht ganz befriedigende Situation, insofern auch, dass wir wirklich diesen Flickenteppich haben der Kantone. Du hast es vorhin schon gesagt, eine Art Harmonisierung wäre möglicherweise wünschbar. Geht die Arbeit von Procore in die Richtung, dass sie eine Harmonisierung fördert, die ja auch einhergehen würde mit einer Art Rechtssicherheit für die Betroffenen?
Also es ist eine unserer Hauptforderungen, ja. Aber ich muss sagen, wir sehen den Handlungsbedarf nicht unbedingt zu sehr auf gesetzlicher Ebene. Also es wird ja immer wieder auch diskutiert, ob es denn in der Schweiz ein Bundesgesetz über die Prostitution bräuchte. Und da sehen wir eher nicht großen Handlungsbedarf, weil wir eben befürchten, dass es dann so herauskommt wie in den Kantonen, wo es eben solche Gesetze schon gibt, dass die dann schlussendlich vor allem repressiver Natur sind. Also das heißt, wir sind eigentlich schon der Meinung, wenn Harmonisierung, dann soll es eine Vereinfachung sein, um legal in der Sexarbeit tätig zu sein, weil eben legale Arbeit und Rechte immer noch der beste Schutz sind vor Ausbeutung und Gewalt. Und ich glaube, man kann schon zusammenfassen, oder je repressiver die Sexarbeit geregelt ist, desto größer ist auch die Gefahr, Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt zu sein, und eben desto erschwerter ist auch der Zugang zum Recht. Und in der Schweiz haben wir diesen sogenannten Reglementarismus, und der wird auch Hintertürkriminalisierung genannt, weil es eben dazu führt, diese hohen bürokratischen, komplexen Hürden führen eben dazu, dass die Sexarbeit sich wie in zwei Gruppen teilt. Also Sexarbeiterinnen, die diese Hürden nehmen, die diese behördlichen Auflagen alle erfüllen, legal arbeiten können, vom Recht geschützt sind, sich auch wehren können. Und eine Gruppe von Sexarbeiterinnen, die eben an diesen Hürden scheitern und in der Illegalität landen und illegalisiert weiterarbeiten müssen. Und Dort spielen dann eben auch wieder aufenthaltsrechtliche Fragen. Oder dort ist natürlich logischerweise der Zugang zum Recht erschwert. Das gilt für alle Sans-Papiers. Aber ich glaube, innerhalb oder im Bereich der Sexarbeit kommt eben diese Stigmatisierung noch erschwerend dazu. Also das heißt, selbst wenn ich legal arbeite und alle Papiere habe, die es braucht, gibt es gewisse Hürden in Bezug auf den Zugang zum Recht und in Bezug auf öffentliche Dienstleistungen etc., die eben aufgrund dieses Stigmas rund um die Sexarbeit entstehen?
Das Wort Stigma ist jetzt mehrfach gefallen. Würdest du denn auch sagen, dass das Recht sich eben auch nur so weit entwickeln kann, wie eben eine öffentliche Diskussion sich entwickelt und diese Arbeit von ihrem Stigma befreit?
Auf jeden Fall, oder? Also in der Schweiz ist es ja schon so, dass die Gesetze die Vorstellung der öffentlichen Meinung widerspiegeln, also auch in Bezug auf Moral beispielsweise, oder? Also wir haben es gesehen am Beispiel des Bundesgerichtsentscheids über die Sittenwidrigkeit. Also vorher wurde lange so geurteilt, dass eben Prostitutionsverträge sittenwidrig sind, weil eben die Moralvorstellungen in der Gesellschaft auch dem entsprochen haben. Und Die gesellschaftliche Diskussion, die hinkt der Realität der Sexarbeiterinnen immer noch hinterher. Das heißt eben, die ist sehr stark geprägt von Stereotypenvorstellungen. Und da, glaube ich, unbedingt braucht es eben ein Umdenken. Es braucht wirklich ein Erkennen dieser total diversen Realitäten der Sexarbeit und eben auch ein Zuhören. Also ich finde es total wichtig, auch dass Sexarbeiterinnen in diese Diskussionen einbezogen werden und dass man ihre Stimme hört und sie auch ernst nimmt, weil sie sind am Ende die Expertinnen, wenn es darum geht, ihre Lebens- und Arbeitssituation zu verbessern. Und sie sollten eben in die politischen Diskussionen, in die gesellschaftliche Diskussion unbedingt einbezogen werden.
Rebecca Angelini, ganz herzlichen Dank.
Danke auch.
Das war Episode 27 von Artikel 7. Wir reden über Menschenrechte in der Schweiz. Artikel 7 ist ein Projekt von humanrights.ch und wird produziert von podcastlab.ch. Artikel 7 ist auf allen guten Podcast-Plattformen zu hören und auch auf der Webseite von humanrights.ch. Artikel 7 im am letzten Freitag des Monats mit der Moderation von Jeanne Durafour und mit mir, Christoph Keller. Bis zum nächsten Mal und bis dahin danke fürs Einstehen für die Menschenrechte, auch dann, wenn Sie, wenn du über Sexarbeit in der Schweiz lesen oder vielleicht, liebe Männer, beim nächsten Bordellbesuch.